ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Kritik an der Migrationspolitik ist ein Markenkern der AfD. Eine ihrer Forderungen sind ständige Grenzkontrollen. Aber was wäre, wenn wir solche Kontrollen tatsächlich wieder hätten? In der Wirtschaft macht das manchem große Sorgen, so Nico Hecht, landespolitischer Reporter.
Fast 700 Sattelschlepper rollen in Großbeeren jeden Monat vom Hof der Life Logistic Freight Spedition. Meist medizinische Produkte und Lebensmittel, die schnell am Ziel sein sollen. Grenzkontrollen, sagt Geschäftsführer Stefan Puhvogel, seien da ein erhebliches Risiko.
Wir können die Fahrzeiten nicht mehr kalkulieren. Da kann eine Kontrolle eines LKWs 5 Minuten dauern oder auch 1 Stunde. Und wenn sich dann da 200 LKW stauen und sie sind halt 200 Erste, dann summiert sich da die Wartezeit.
Bisher räumt Puhvogel aber ein, läuft es an der deutsch-polnischen Grenze für sie reibungslos, auch weil die Polizei eher Kleinfahrzeuge kontrolliere. Aber an anderen Grenzen funktioniert es längst nicht immer staufrei. Nach Europarecht sind dauerhafte Grenzkontrollen innerhalb der EU gar nicht vorgesehen. Die AfD fordert sie in ihrem Wahlprogramm aber trotzdem, vor allem um illegale Einreisen zu verhindern, erklärt der AfD-Landtagsabgeordnete Dennis Holoch.
Es kann faktisch jeder hier reinkommen und wir wissen nicht, wer kommt. Das ist ein Zustand, der unhaltbar ist, und deswegen sagt die AfD ganz klar, wir werden ab dem 22. September, wenn wir in der Regierung sind, die Grenzen schützen und Grenzkontrollen einführen.
Wenn nötig, will die AfD auch wieder Grenzzäune aufbauen. Dabei ist Grenzschutz eigentlich Sache des Bundes und eben nicht der Länder. Holoch und die AfD aber wollen hier auch die Landespolizei einsetzen, wie Bayern das tut.
Diese Grenzschutzpolizei kann dann etwas weiter hinter der Grenze, dann sind die illegalen Grenzübertritte zwar schon geschehen, aber dort auch stationäre Grenzkontrollen einführen und die Personen abfangen, sie dort kontrollieren, und dann wissen wir auch, wer in dieses Land einreist.
Experten wie der Migrationsforscher Jasper Tjaden von der Uni Potsdam sagen aber, es sei längst nicht klar, wie groß der Effekt von Kontrollen sein kann. So kamen 2015-16 nach dem Einsatz von Polizei und Zäunen an der Balkanfluchtroute zwar wirklich deutlich weniger Flüchtlinge nach Deutschland.
Aber auch da ist wieder die Frage, war es jetzt die Schließung der Balkanroute oder war es das EU-Türkei-Abkommen, was die Zahlen reduziert hat? Oder waren es vielleicht auch Veränderungen in den Herkunftsländern?
Vor allem aber lassen sich Flüchtende meist nicht ganz und gar abschrecken, sondern suchen neue Wege, um Kontrollen und Hindernisse zu umgehen, sagt der Forscher. Das sei sogar an der Grenze von Mexiko zu den USA zu beobachten, eine der bestfinanzierten der Welt.
Hier wurde in den letzten 10 Jahren massiv investiert und trotzdem gibt es Rekordzahlen an Zuwanderungen. Das heißt, es ist immer sehr fallabhängig, inwieweit das funktioniert, und häufig sind die Effekte auch kurzfristig.
Die Kosten für Polizei und Grenzanlagen aber würden langfristig anfallen. Trotzdem fordert auch die CDU landeseigene Grenzkontrollen. Spediteur Stefan Puhvogel in Großbeeren weist darauf hin, dass sie wenigstens eine Gratwanderung wären zwischen Sicherheit und Freiheit.
Was wäre, wenn es wieder ständige Grenzkontrollen in Brandenburg geben würde? Dem ist Nico Hecht nachgegangen. Und wir gehen weiter nach Berlin. Seine Sommerpressekonferenz hat Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner heute abgehalten. Es müsse hart gespart werden, behauptete er. An vielen Ecken müsse politisch gegengesteuert werden. Selbstbewusst, optimistisch präsentierte sich der CDU-Politiker, berichtet Landespolitik-Reporterin Kirsten Buchmann.
Es geht voran, diese Botschaft will er vermitteln. Zum Beispiel bei den Bürgerämtern durch ein neues digitales Angebot. Voraussichtlich Mitte Oktober soll die Online-An- und Ummeldung des Wohnsitzes digital möglich sein. Das kann aus Sicht des regierenden Bürgermeisters ein Game-Changer sein, wie er es ausdrückt, also die Terminsituation vor Ort verbessern.
Es geht da um rund 500.000 Termine im Jahr in den Bürgerämtern, die zukünftig digital erledigt werden können oder einfach von der Couch und nicht mehr in den Bürgerämtern.
In der Diskussion ist zudem ein terminfreier Tag pro Woche im Bürgeramt, wo Menschen einfach hingehen können mit Wartezeit. Einen Starttermin dafür nennt Wegner nicht. Offen ist zunächst, wie viele Bezirke mitmachen wollen. Mit der Verwaltungsreform will Wegner ebenfalls vorankommen. Da geht es ihm vor allem um klare Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sowie um eine stärkere gesamtstädtische Steuerung, wobei auch die Bezirke mehr Eigenverantwortung erhalten sollen. Als eine große Herausforderung sieht er den Landeshaushalt. 3 Milliarden Euro müssten im kommenden Jahr gespart werden.
Das ist kein leichter Weg. 3 Milliarden Euro atmet man nicht so einfach weg.
Deshalb gebe es keine Denkverbote, betont Wegner mehrfach, es müsse über alles gesprochen werden. Er erwähnt in diesem Zusammenhang Sozialberatungsangebote. Dort müsse der Senat sich anschauen, was wichtig sei. Auf Nachfrage spricht er auch vom öffentlichen Nahverkehr, dem kostenlosen Kita- und Schulessen sowie dem Schulbau. Ihn will er voranbringen, weil Schulplätze gebraucht werden.
Aber was man schon hinterfragen muss, ist, welche Standards wir haben. Wie viel Teeküchen, wie viel Sonderräume, vieles mehr braucht es.
Keine Denkverbote, das wiederholt Wegner auch, wenn es um die komische Oper geht, die momentan saniert wird und für die eine Erweiterung geplant ist. In der Schwebe bleibt auch ein anderes zentrales kulturpolitisches Vorhaben. Auf eine Nachfrage, ob angesichts der knappen Kassen der Plan des Kultursenators Giorgialo gekippt werden müsse, der Umzug der Zentral- und Landesbibliothek in das ehemalige Lafayette-Kaufhaus, sagte Wegner, über die Immobilie verhandle die Berliner Immobilienmanagement GmbH.
Wir müssen schauen, was ist finanzierbar, was ist leistbar und das werden die Verhandlungsergebnisse jetzt zeigen.
Bettina Jarasch von den oppositionellen Grünen sieht insgesamt wenig Fortschritte, was die großen Probleme in Berlin angeht.
Dieser Haushalt, das schwebt wie ein Damoklesschwert über dieser Stadt. Wenn es der Koalition nicht gelingt, ihren eigenen aufgeblähten Haushalt in den Griff zu kriegen und sinnvoll zu sparen, dann weiß ich nicht, wo wir landen werden.
Sie fürchtet am Ende Sozialabbau wie bei Beratungsstellen und im öffentlichen Nahverkehr. Die großen Debatten um das Thema werden für Wegner und die Opposition in den kommenden Monaten weitergehen.
Landespolitik-Reporterin Kirsten Buchmann. Vom Ende der Sommerpause zu herbstlichen Anmutungen. Die Früchte der Rosskastanie sind noch gar nicht ausgewachsen. Da verlieren die Bäume bereits ihre Blätter. Laub liegt auf der Straße wie im Herbst. Es ist mal wieder die Miniermotte, die in diesem Jahr aber besonders früh ihr Unwesen treibt. RBB24-Reporter Markus Streim verabredete sich unter einem Kastanienbaum in Berlin-Mitte.
2 bis 3 Wochen früher als zuletzt welken die Blätter auf der riesigen Rosskastanie am Kölnischen Park in Mitte. Dirk Ehlert von der Senatsumweltverwaltung hat die Verbreitung der Schädlinge seit Jahren im Blick und zeigt genau, was die Larven der Mimimotte im Blatt so treiben.
Die fressen sich durch die Zellstrukturen durch, die bleiben auch schön in diesen dünnen Blatt. Und dann irgendwann kommt die zur Ruhe, verpuppt sich und fliegt weg.
Die ausgewachsenen Falter fliegen bis zu 11 Kilometer weit und legen ihre Eier dann in neue Kastanienblätter. Nachhaltig geschädigt werden die Bäume dadurch aber nicht.
Wenn die Bäume wie in der Stadt ohnehin schon Klimastress haben, Trockenstress, Hitzeeinwirkungen, Strahlungsintensitäten, Wurzelschäden, Stammfäule, zugeparkte Autos neben dem Stammfuß, dann kann es eben sein, dass der Baum, der ohnehin es schon schwer hat, tatsächlich mit dem Befall der Miniermotten zu viel hat und denn daran eingeht.
Nach den großen Trockenjahren 2017 und 2018 war der Befall von Miniermotten laut Dirk Ehlert in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen. Der Wildtierbeauftragte des Berliner Senats hofft, dass es dies Jahr nicht wieder schlimmer wird.
Wir reden hier von 2 bis 3, manchmal sogar 4 Generationen von Miniermotten in einem Jahr. Und je später die erste Generation losschlagen kann, desto besser kann der Baum durchatmen im Frühling, assimilieren und in den Wurzeln dann auch die Nährstoffe ablagern.
Die Bezirksämter melden noch keinen schlimmeren Fall als in den Vorjahren. Dennoch gilt weiter, das Laub der Kastanien nicht kompostieren.
Wenn es irgend geht, wird es von den Grünflächenämtern auch extra entsorgt. Aber wir haben Tausende von Straßenbäumen und das Laub nachher in ein paar Wochen zu trennen, ist schon sehr schwer. Aber wir sehen andererseits, dass viele Grundstückseigentümer, die bei sich auf dem Grundstück eine Rosskastanie haben, da schon selber aktiv sind. Das kann man übrigens jetzt sehr schön sehen, wenn man durch die Stadt läuft, sieht man hier und da noch fast grüne Rosskastanien.
Und dann gibt es ja auch noch die natürlichen Feinde der Miniermotte. Auch darauf setzt Dirk Ehlert.
Vögel sind natürliche Feinde. Der größte Feind der Miniermotte wäre übrigens ein kalter, langer Winter und ein langer, feuchter, vor allem kühler Frühling. Das hatten wir schon lange nicht mehr. Aber es gibt weitere Gegenspieler, wie zum Beispiel im Schlupfwespen. Wenn man mehr Natur in den Gärten zuließe, hätten wir mehr Insekten. Und es gibt viele Insekten, die Motten zum Fressen gern haben.
Natürlich der Miniermotte zu Leibe rücken, das fordert Dirk Ehlert, Naturexperte des Berliner Senats. Es berichtete Markus Streim. Ein Schwimmbad mit allem drum und dran. 25 Meter Schwimmbahn, große Rutsche, kleine Rutschen, Sauna, Whirlpool und ein Freibad nebenan. Darauf haben viele Badefans in Frankfurt und im Oderbruch gewartet. Eröffnet wurde dieses Schwimmbad im polnischen Kostrzyn. Warum die Freude darüber auch in Brandenburg groß ist, das erklärt Reporterin Elke Bader.
Mit Schwung durch die Rutsche oder sportlich 25 Meter schwimmen. Die digitale Uhr am Ende des Schwimmbeckens misst die Zeit. Das Freibad gleich nebenan nutzen viele Familien. Der Wasserpark, so der Name des Schwimmbades, ist eine wichtige Investition in die Region, sagt Kostschins Bürgermeister Andrzej Kunt.
Laut Statistik haben wir nur ein Schwimmbad für 70.000 Einwohner hier in der Region. Sicherlich werden uns auch die Einwohner aus den deutschen Nachbarkommunen besuchen. Natürlich sind unsere deutschen Nachbarn herzlich willkommen.
Diese Einladung nimmt Kostschins Partnerkommune Seelow gerne an. Insbesondere für den Schwimmunterricht wollen die Seelower Schulen die Halle nutzen, sagt Seelows stellvertretender Bürgermeister Jörg Krüger.
Vor allen Dingen, wir können in der Grundschule jetzt erstmalig Schwimmunterricht anbieten. Mit dem Vertrag ist erstmalig ein Schwimmunterricht, was ja ein Pflichtteil der Schule ist, gesichert.
Der Vertrag zwischen den Kommunen regelt unter anderem die Zeiten der Hallennutzung. Außerdem bringen die deutschen Schulen die Schwimmlehrer und Rettungsschwimmer mit. Neben den Schulkindern wollen auch die Seelower Senioren ins Schwimmbad nach Kostschin fahren, kündigt Jörg Krüger an.
Die Senioren, also sprich die Volkssolidarität, die haben jetzt schon Kontakt aufgenommen und die wollen auch so einen Shuttlebus dann einrichten und sich regelmäßig hier zum Baden und Schwimmen und zum Zusammensein treffen.
So wird das neue Hallenbad gleich hinter der Grenze in Kostschin. Ein neuer Treff für alle Generationen.
Eine Reportage von Elke Bader.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Es gibt Fotoautomaten, Fahrkartenautomaten, Geldautomaten und nun auch einen Secret Packs Automaten. Dieser eher unscheinbare Automat auf dem RAW-Gelände in Friedrichshain hat einen Hype in der Stadt ausgelöst. Er sieht aus wie ein Snackautomat mit großer Glasscheibe vorne, hinter der man die Ware sieht, die nach Einwurf des Geldes nach unten in den Ausgabebereich fällt. Für 10 Euro kann man bei Secret Packs Pakete aller Größen und Formen aus dem Automaten ziehen, ohne den Inhalt zu kennen.
Ich glaube, es sind Schuhe.
Ja?
Ja, pass mal an.
Das ist coole Schuhe.
Nee, ich glaube eher nicht so. Wie eine Verpackung und mit so einem, und irgendwie so Kleinkram drin. Also bestimmt irgendwie so Bastelutensilien oder sowas. Ah, iPhone.
Na. Auflösung nach dem Auspacken, später hier in diesem Podcast. Bei den Überraschungspaketen handelt es sich entweder um Retouren, die die Online-Händler nicht zurückgenommen haben, oder um Sendungen, die nicht zugestellt oder abgeholt wurden. Schon morgens um 10 kommen die ersten Päckchenjäger. Seit einem Monat steht der Secret Packs Automat hier. Die meisten, die kommen, wollen eigentlich nur mal kurz schauen.
Es hat ein bisschen was von Glücksspiel. Man weiß nicht, was man bekommt, aber wenigstens bekommt man was. Und ja gut, so wird Ware wenigstens nicht weggeschmissen, ne?
Es ist auch ein bisschen wie Weihnachten. 10 Euro und dafür hat dieser Mann jetzt eine Lichterkette für den Tannenbaum.
Ja, cool. Was? Hätte schlimmer kommen können, ne?
Abends soll noch mehr los sein am Automaten, doch der ist dann meist leer. Der Hype um die Wundertüten ist groß. 4-mal am Tag wird nachgefüllt. Der Automatenbesitzer kauft die Pakete auf bei einem Großhändler, an den Retouren und nicht abgeholte Pakete gehen. Alle hoffen hier auf etwas Lustiges, Wertvolles oder Brauchbares. Mancher auf ein Wunder.
A house, an apartment in Berlin. I hope it is an apartment in Berlin.
So, und jetzt geht's ans Auspacken. Was ist in unseren anfangs gezogenen Päckchen denn nun drinnen? Im ersten tatsächlich ein paar Schuhe, schwarze Riemchen-Ballerinas mit Metallnieten besetzt.
Größe 39, passt sogar. Stark.
Und im nächsten? Zumindest nicht die vermuteten Bastelmaterialien oder etwa ein iPhone.
Oh, toll! Das sieht aus wie Schlüsselanhänger für ein Auto. Ich habe weder ein Auto noch, ja, Schlüssel für eine Wohnung auch gerade nicht.
Das war ein bisschen rausgeschmissen, 10 Euro würde ich sagen.
Würde ich auch sagen.
Aber es ist eine lustige Sache.
Aber manche sollen auch schon richtig Glück gehabt gehabt haben. Auf Beweisfotos im Internet halten Automatenkunden glücklich neue Spielekonsolen, Drohnen, Computerspiele oder sogar einen Goldbarren in die Kamera. Doch was macht man, wenn man die Dinge, die andere nicht wollten, auch nicht braucht? Zum Beispiel schwarze Schlüsselanhänger mit lila Autobedruck.
Weiß ich noch nicht. Vielleicht lege ich irgendwie so in der Bahn auf jeden Sitz eins oder so. Ja, wollen wir sehen. Aber ist lustig, würde ich wieder machen.
Das Streben nach Glück ist ein Automatenkonzept. Am Ende sind die Aufregung und das Lachen mit Fremden wohl das, was die Secret Packs ausmachen.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann hören Sie morgen wieder rein. Und hier noch ein Podcast-Tipp. In Polen, aus dem ARD-Studio Warschau, mit Einblicken in unser Nachbarland. Zu hören auf allen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek.